Ja, was wir öfters hier machen in unserer nun schon seit ein paar Jahren andauernden Reihe Orte und Orte der Bibel oder wie sie heißt, ist die Chance zu nutzen, dass wir hier Bibel lesen können, nicht irgendwo, sondern tatsächlich in dem Land, wo es alles geschah und viele der Geschichten, die wir lesen in der Bibel, tatsächlich auch verbunden sind hier mit Städten, mit Orten, mit Landschaften. Und man kann manchmal auch dahin gehen und sie lesen wie ein Buch und manches liest sich dann auch nochmal anders vielleicht. Und dann aber auch in einem zweiten Schritt zu fragen, was können wir denn lernen aus diesen Orten und den Geschichten, die da passiert sind. Und das ist eben heute der Ort Nablus. Und da fragen sich schon die ersten, Nablus kenne ich gar nicht, kommt in meiner Bibel gar nicht vor. Und das stimmt auch. Der Name des Ortes hat sich über die Zeiten sehr gewandelt. Im Alten Testament taucht er auf als Sichem. Es gibt viele alttestamentliche Geschichten, die da spielen. Im Neuen Testament taucht er auf als Sychar. Und das werden wir uns gleich genauer anschauen. Und zwischendurch kamen dann die Römer und haben eine neue Stadt gebaut. Und die neue Stadt heißt auf Griechisch übersetzt Neapolis. So wie Neapel zum Beispiel. Es gab im Römischen Reich viele Städte, die Neapolis heißen. Und als dann die arabische sozusagen Kultur Einzug hielt, dann war das mit dem Lateinischen und dem Griechischen nicht mehr ganz so verbreitet, dann wurde aus Neapolis Nablus. Das ist eigentlich nur eine Arabisierung von Neapel. Also das ist die arabische Form von Neapel sozusagen. Also das ist Nablus. Nablus, Sichem. Und ich will euch ja manchmal kurz hinnehmen und euch ein paar Bilder zeigen, um vielleicht auch Lust zu machen, sich das mal anzuschauen, vielleicht im nächsten Jahr. Es ist ein Ort, der nicht ganz so leicht zugänglich ist, zumindest auch nicht mehr seit der zweiten Intifada im Jahr 2000, wo die ganze Geschichte mit den Checkpoints und Grenzen sehr viel aufwendiger wurde. Und Neapolis ist eben eine von den autonomen Städten, die unter sehr, 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 sehr strenger Security stehen, wesentlich strenger als Bethlehem oder auch Ramallah. Und Bethlehem ist ja auch schon nicht einfach. Deswegen kommt man nach Nablus nicht so leicht hin, aber eigentlich auch nicht so schwer. Man kann sich einfach auf den Bus setzen und hinfahren. Man muss nur zweimal umsteigen zwischendurch und sich ein bisschen durchfahren. Vielleicht nicht alleine, wenn man nicht ganz unerfahren ist, aber an sich ist das also möglich. Ganz kurz, wo liegt das? Hier haben wir eine Karte. Jerusalem, ja, Mittelmeer, Totes Meer, Jerusalem auf halbem Wege. Man sieht hier so die Berge. Hier sieht man die Grenze zum Westjordanland, die Grenze nach Jordanien, da ist Amman. Was? Ja, natürlich. Wichtige, auf Google Maps ein wichtiger Eintrag. Und wenn man also von Jerusalem, vom Jordan-Hospiz nach Norden fährt, so durch die Berge durch, normalerweise nimmt man ja immer entweder die Jordantalroute oder die Küstenroute, aber wenn man einfach nach Norden fährt, an Ramallah rechts vorbei, und dann nach Norden, dann kommt man erst nach Shiloh, was auch in der Bibel vorkommt, wo die Bundeslade lange stand. Und dann kommt man eben nach Nablus. Ein paar Bilder mal aus der nördlichen Westbank. Das sind jetzt eingescannte alte Dias, weil das letzte Mal, dass wir in diesem Gebiet waren, das ist zum Beispiel jetzt Jenin, ist tatsächlich schon 12 Jahre her. Oder mehr. Ja, nee, ungefähr. Und die nördliche Westbank ist ja zusammen mit dem Gazastreifen komplett geräumt worden und deswegen ist es dort also jetzt noch schwieriger hinzukommen. Also ein paar Bilder noch. Man sieht, es ist ein sehr fruchtbares Land, ist mit auch Kornkammer des Landes und dann gibt es dort so schöne Täler und dann immer diese Terrassenberge. Das ist übrigens ein Blick auf Shiloh, hinten auf dem Berg. Das ist Shiloh und da unten auf dem kleinen Hügel, der davor ist, stand oben drauf die Bundeslade und das alte Shiloh. Sehr schönes, sehr wildes Land auch, also schon viele Olivenbäume, auch Weinberge, aber ansonsten nicht sehr dicht bewohnt und man fährt also durch sehr, sehr schöne Landschaften, streckenweise dort. Und dann kommt man eben hierhin, das ist jetzt ein Blick auf Nablus von Osten her und man sieht etwas sehr Charakteristisches, dass hier zwei große Berge auf der linken und auf der rechten Seite sind, der Berg Garizim und der Berg Ebal, das kann man auch alles im Alten Testament nachlesen. Und zwischen diesen beiden Bergen führt eine wichtige Durchgangspassstraße zur Küste hin. Und deswegen ist diese Stadt also auch dort an dieser Stelle wahrscheinlich gewachsen. Liegt genau zwischen diesen beiden Bergen, Garizim und Ebal, die unter anderem in der Bibel im 5. Buch Mose dort vorkommen, wo das Volk Israel sich auf die beiden Berge verteilt und sich gegenseitig das Gesetzbuch vorliest. Und auf der einen Seite stehen die, die sagen, gesegnet ist der, der das Gesetz hält und so, und auf dem anderen immer die Antworten, und verflucht ist der, der sich nicht an das Gesetz hält. Und da war das immer so ein Wechselspiel damals. Muss recht eindrücklich gewesen sein. Das ist nochmal ein Blick auf diesen Berg Gerizim. Sehr charakteristisch durch diesen Wald, der sich da so halb hochzieht. Und oben auf dem Berg gibt es ein großes altes Gemäuer, und das ist der Tempel der Samaritaner. Denn wir sind hier im Land, in einem Gebiet, was zur Zeit Jesu Samaria hieß, was auch oft vorkommt, barmherzige Samariter, und Jesus ging durch Samaria und so. Das ist also, wir sind hier in Judäa, das ist sozusagen der südliche Teil des alten Israel, und dann kommt Samaria, das ist der nördliche Teil, was im Alten Testament das nordreiche Israel war, und dahinter kommt dann Galiläa, wo Jesus herkam. Also das ist Samaria, und deswegen wohnen da die Samaritaner oder Samariter, von denen es heute noch einige hundert gibt, die zum größten Teil entweder dort oben auf diesem Berg in einem Dorf wohnen oder in Cholon an der Küste. Und einmal im Jahr treffen sich die Samaritaner noch dort oben und feiern ihr Passafest. Das sind also die Ruinen des alten Tempels, relativ beeindruckende Gemäuer dort. Leider nicht so gut erschlossen, immer wenn wir da hinfahren, ist das zu. Aber man kann dann über die Zäune klettern und sich das ein bisschen anschauen. Es ist immer so ein bisschen abenteuerlich. Da sieht man also große Tempelanlagen, da unten liegt die Stadt zu Füßen des Berges, man hat einen tollen Ausblick dort, und das ist relativ beeindruckend.
Von wem sind die Ausgrabungen gemacht worden? Das habe ich festgestellt, von Israel nicht mehr.
Das sind schon alte Ausgrabungen, zum Teil schon vor der Staatengründung, und dann auch nochmal, dann ist nach 67 auch nochmal weiter gebuddelt worden, sozusagen. Da sieht man nochmal runter auf die Stadt. Und das sind jetzt die Samaritaner, also die dort oben ihr Passafest feiern einmal im Jahr. Das Interessante bei den Samaritanern ist, dass sie, weil sie ihren Tempel in Nablus haben und nicht in Jerusalem, waren sie nicht so betroffen von der Tempelzerstörung im Jahr 70 nach Christus und haben deswegen weiter dort sich getroffen und haben ihren Tempel auch weiterhin gehabt, konnten deswegen auch weiterhin dort zum Beispiel ihre Passalämmer opfern, was ja in Jerusalem nicht mehr ging, deswegen opfert man ja im Judentum keine Passalämmer mehr seit dem Jahr 70. Aber hier werden also nach wie vor nach alttestamentlichem Brauch jedes Jahr die Passalämmer geschlachtet und alles genauso, wie es in der Bibel steht. Das ist für Bibelforscher sehr interessant, weil das der einzige Ort ist, sozusagen, wo man tatsächlich noch alttestamentliche Bräuche sozusagen nachvollziehen kann und gucken kann, wie war das auch zur Zeit Jesu mit dem Passafest. Die haben noch Hohepriester zum Beispiel hier, das ist, glaube ich, einer der Hohepriester dort, und Priester aus der Familie von Aaron und so, das gibt es also alles dort noch. Nicht aus der von Aaron, sondern aus dem Bruder von Aaron. Das muss ich nochmal genau nachschauen. Also hier sieht man, jede Familie bringt das Passalamm, da stehen sie, und wie es so schön heißt in Jesaja 53, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat es seinen Mund nicht auf, die sind also immer ganz lieb und brav, die Armen, und dann schlägt ihr Stündlein nach etwa einer bis zwei Stunden liturgischen Gesängen. Und dann gibt es dort so große Öfen in der Erde, wo die Lämmer dann komplett sozusagen an großen Pfählen rein versenkt werden. Die Pfähle werden mit verbrannt, und dann muss das aufgegessen werden bis über Nacht. Also alles genau, kann man genau nachlesen im zweiten Buch Mose, wie das also funktioniert. Sehr spannend. Dann liegt eben unten im Tal zwischen den beiden Bergen die Stadt Nablus. Und jetzt gucken wir von unten, und da gibt es also innerhalb der Stadt noch eine kleine Ausgrabung von dem alten Sichem. Da oben ist der Tempel, der Berg mit dem Tempel, und hier unten ist das alte Sichem. Interessante alte Gemäuer, alles ganz unerschlossen. Da gibt es also nur einen Bauzaun drumherum, und man muss dann da irgendwie rein. Und wir waren neulich im Teamausflug da, wir wollten da immer schon mal hin und haben uns nie getraut, weil das doch ein bisschen abgelegen ist. Und dann waren wir doch mal da, und da kamen gleich von überall die Jugendlichen aus dem Dorf und so, weil sie seit vielen Jahren keine Touristen mehr gesehen haben, und fanden das also ganz aufregend. Da unten ist ein alter, runder Wachturm, und dann gibt es hier noch so einen aufgerichteten Stein, der wahrscheinlich, nimmt man an, dort im Tempel, also in einem alten heidnischen Tempel, kananäischen Tempel stand. Hallo, herzlich willkommen. Also das sind so ein paar alte Überreste. Ansonsten ist Nablus eine recht moderne Stadt, ist eine der Universitätsstädte, auch, also hat dort eine islamische Universität, ist auch so sehr islamisch geprägt. Die Hamas ist dort sehr stark vertreten, traditionell immer schon gewesen und jetzt natürlich noch mehr. Sehr viele Neubauten überall, weil das eben doch sehr eng da zwischen den Bergen liegt, sehr dicht besiedelt. Dann gibt es natürlich auch eine Altstadt mit Märkten und so, manches ähnlich wie hier. Eine lebendige Stadt, nur vom Charakter sehr anders, weil es kaum eigentlich keine Touristen gibt oder nur ganz wenige. Hier sieht man also auch die kleinen Jungs haben scheinbar schon Hamas-Tuch um den Kopf, sind natürlich alle Fans schon. Und dann gibt es eben inmitten dieser beschäftigten islamischen Großstadt auch eine und noch ein, zwei andere kleine Kirchen. Aber eine große Kirche, nämlich diese hier, die ist noch gar nicht so alt, ist erst vor 5 bis 8 Jahren fertiggestellt worden. Die war immer so halb fertig, so bis 7 Meter hoch und ist dann jetzt endlich mal vollendet worden. Wenn man reinkommt, ein sehr schönes Interieur mit vielen Ikonen und alles noch ein bisschen, die ist ja inzwischen noch ein bisschen fertiger, das ist so ein Foto von, wo sie noch ein bisschen unfertig ist. Das ist eine der Ikonen und da sehen wir schon, worum es gehen wird, nämlich unser Bibeltext, das was dort in Nablus oder in Sichar sich ereignete, war die Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen. Also hier haben wir Jesus, den Brunnen, die Frau, da hinten den Berg Gerizim, der natürlich eine wichtige Rolle spielt und den Tempel, eine wichtige Geschichte. Und wenn man also von dieser Kirche aus vorne im Altarraum in die Krypta geht, das heißt eine Etage tiefer unter den Altarraum, kommt man in eine kleine alte Kapelle, die noch aus der Kreuzfahrerzeit ist, unterirdisch. Und in dieser kleinen Kapelle gibt es einen Brunnen, einen alten Steinbrunnen. Und natürlich eine Frau am Brunnen auch, die ist aber nicht immer da. In diesem Fall war sie also da. Und man kann also tatsächlich mit dem Eimer dann ein Seil runterlassen, etwa 12 Meter oder wie viel, was haben die gesagt? Ziemlich tief, jedenfalls geht es also darunter. Und man kann frisches Wasser kriegen und das ist nach wie vor frisch und gut trinkbar und sehr, sehr lecker.
Ist das der Brunnen?
Man kann davon ausgehen, dass es der Brunnen ist. Warum? Weil es natürlich in so einer Gegend gar nicht so viele Brunnen und Wasserstellen gibt. Und wenn mal so ein Brunnen gegraben wird, gerade wenn es so tief runtergeht in den Felsen auch, kann man sehr eigentlich davon ausgehen, dass so eine Wasserstelle eigentlich über die Jahrhunderte bewahrt worden ist und auch, dass das immer noch der Brunnen ist. Und es ist ja nicht nur der Brunnen, der zur Zeit Jesu da war, sondern Jesus sagt ja schon zu der Frau, wie wir noch hören werden, das ist der Brunnen, den Jakob gegraben hat. Also das heißt, zur Zeit Jesu war der schon 1500 Jahre alt oder 1800 Jahre alt. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend da. Aber es gibt nicht so viele Stellen, wo man wirklich frisches, fließendes Wasser kriegt. Und deswegen ist das so eine wichtige Geschichte, worum es auch im Bibeltext gehen wird. Also da geht es immer um diese Frage, wo gibt es eigentlich lebendiges Wasser? Und das ist eben so eine Stelle.
Man darf
das Wasser trinken? Ja. Ja, das ist ganz frisches Quellwasser sozusagen.
Ich hatte den Eindruck, das ist eine griechisch-orthodoxe Kirche.
Das ist eine griechisch-orthodoxe Kirche, ja. Genau. Ja. Es gibt auch eine kleine katholische Gemeinde da, sind aber alles ganz wenig, also die Kirche ist eigentlich immer abgeschlossen. Wenn man da hinkommt, kann man klingeln und dann freuen die sich, dass mal einer kommt, weil es gibt da also ganz wenige Christen nur und die haben es auch nicht leicht. Also als der Papst da seine berühmte Rede in Regensburg gehalten hat, dann wurden in Nablus auch einige Kirchen also angezündet in Reaktion darauf und so. Also die Türen angezündet. So. Und insofern ist es gar nicht so, so einfach. Das ist eine sehr kleine Gemeinde, aber weil es eben eine wichtige Stelle ist, gibt es diese große Kirche da. Ja, soweit ein paar Bilder. Und jetzt gehen wir in den Bibeltext. Der findet sich in Johannes 4. Hätte eigentlich auch aus der Übersetzung das Buch lesen können wollen, aber dann fiel mir auf, dass doch manche der Redewendungen, die hier drin sind, so prägnant sind, dass man sie im Ohr hat. Und deswegen lese ich doch Luther, weil man manches vielleicht wiedererkennt. Also Johannes 4, Vers 1. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern nur seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da haben wir also noch kurz eine Biografie. Judäa ist hier Jerusalem, Galiläa ist Nazareth. Und um dann hinzukommen, reist man nach Norden durch Samarien. Da kam man in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder, es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, wenn du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesen Bergen noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, wie ihr schon aus der Überschrift gesehen habt, möchte ich heute mal diesen Text zum Anlass nehmen, über das Thema Anbetung zu reden. Man könnte über vieles andere hier reden. Man könnte über Juden und Samaritaner sprechen, man könnte über Männer und Frauen sprechen, man könnte über den Messias reden. Aber das Interessante ist, dass eben dieses Gespräch zwischen Jesus und der Frau eigentlich ein Ziel hat und auf eine Frage hinläuft, nämlich was ist eigentlich Anbetung? Was ist eigentlich richtige Anbetung? Wie sollen wir eigentlich Gott anbeten? Es ist die ausführlichste Stelle übrigens im Neuen Testament, in der über Anbetung was gesagt wird oder wo Jesus etwas über Anbetung sagt. Und ich finde das ein spannendes Thema, weil das ist etwas, was wir uns auch zumindest hier jeden Donnerstag im Christustreff, aber auch jeden Morgen in unseren Andachten bewegt. Wir sagen immer, wir nehmen uns Zeit, Gott anzubeten. Wir werden nachher in die Kapelle gehen für eine Zeit der Anbetung. Im katholischen Bereich ist das Wort auch nochmal anders besetzt. Da gibt es immer die immerwährende Anbetung an vielen Stellen, wo man also 24 Stunden am Tag anbetet. Was steckt eigentlich hinter diesem Wort? Ich glaube, wir haben alle so Ideen, aber wir haben wahrscheinlich, wenn wir darüber reden würden, hätten wir schon sehr verschiedene Ideen. Wir haben das als Team gestern Morgen zusammengesetzt und haben schon ausgetauscht und da haben wir, glaube ich, schon gemerkt, dass wir unter uns Vieren schon auch ganz verschiedene Erfahrungen mit diesem Wort verbinden, ganz viele verschiedene Ideen aus der Bibel, ganz verschiedene Dinge, die uns wichtig sind, und würde uns wahrscheinlich hier auch so gehen. Also, was hat das mit dieser Anbetung auf sich? Ich finde, auch hier können wir wieder, wie an so vielen Stellen hier im Land, aus dem Ort, an dem dieses Gespräch passiert, schon so viel lernen darüber, worum es eigentlich geht. Denn ich glaube, oft Jesus hat das nicht umsonst gemacht. Er ist nicht umsonst in Bethlehem geboren. Er ist nicht umsonst in Jerusalem gestorben. Und ich glaube, er hat nicht umsonst an dieser Stelle über Anbetung geredet. Und deswegen wollen wir der Geschichte nochmal so ein bisschen nachspüren, wenn ihr euch mal überlegt, wie die Geschichte anfängt. Jesus muss da auf Reisen, ja, und dann kommen sie in diese Stadt sicher und dann machen sie Rast und Jesus schickt seine Jünger einkaufen. Das ist eine sehr, sehr banale Ausgangssituation. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen so mit Reisen sind. Ich muss ja nachher zum Flughafen, ja. Da gibt es immer so diese banalen Fragen, ja. Wann machen wir Rast? Wahrscheinlich war immer einer von den Jüngern, der dann sagte, ich muss mal Pipi. Was?
Ja,
das, genau. Die Römer am Checkpoint, wo wollen sie hin, werden ihre Tasche gepackt. Und dann sagt irgendwie der Jüngste, der Jünger, ich muss mal Pipi, wann machen wir mal Rast? Oder ich hab Hunger und so. Ne? Naja, sie kommen also nach Sichem und jetzt wird also Rast gemacht. Ganz banal, keine theologischen Gespräche. Das nächste Aldi wird gesucht. Ja? Wo gehen wir einkaufen? Die Jünger gehen in die Stadt. Jesus bleibt am Brunnen sitzen und es ist in der heißen Mittagszeit. Das ist so die oberflächliche Ebene, in der das Ganze passiert. Und dann kommt die Frau und es entspinnt sich ein Gespräch über die Notwendigkeiten des Alltags. Wo kriege ich was zu trinken? Wer hat einen Schöpfkelle? Ja, wie ist das mit den, warum können Männer mit Frauen in der Öffentlichkeit reden? Ja oder nein? Dürfen Juden und Samaritaner miteinander reden? Ja oder nein? Ja, das ist so ein Gespräch. Ihr kennt das vielleicht hier aus Jerusalem. Man hat oft so Gespräche an der Oberfläche erstmal. Ja, come into my shop oder ja, weißt du, wo der Weg, weißt du, wo das hier hingeht, weißt du, wo man was einkaufen kann. Das sind so die, es fängt immer an der Oberfläche an. Und jetzt plötzlich passiert es, dass dieses Gespräch sich von der Oberfläche so langsam runterschraubt, eine Ebene nach der anderen tiefer. Und ich finde das sehr spannend, weil mich das genau an die Situation dort in Nablus erinnert, wo man erst auf diesem Berg ist, ja, man hat den großen Überblick, dann geht man in die Stadt runter und hat diese geschäftige muslimische Universitätsstadt da mit allen Märkten und Oberflächlichkeiten so des Lebens, ja, Parkplätzen, Bussen und alles, was da so ist. Und dann kommt man in diese Kirche, ja, und in dieser Kirche geht man dann noch ins Untergeschoss, das ist in dieser kleinen Kapelle, und dann kommt man in den Brunnen und ganz unten zum Wasser. Und so ähnlich ist es bei dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Die schrauben sich so langsam runter von einer Ebene auf die nächste. Erst reden sie über Wasser und Trinken und Durst, und plötzlich wird es also ein bisschen intensiver. Und Jesus sagt zu der Frau, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Also Gabe Gottes, lebendiges Wasser. Plötzlich ist nicht mehr vom Durst und vom Trinken und vom Einkaufen die Rede, sondern von etwas Tieferem. Nämlich, wo gibt es eigentlich das Wasser, was wirklich, wonach sich wirklich unsere Seele sehnt, was wirklich unseren Durst nach Leben stillt. Und dann sagt die Frau, wow, das ist interessant. Darüber möchte ich mehr wissen. Gib mir dieses Wasser. Und plötzlich merkt man, es geht jetzt um die tieferen Fragen. Was ist eigentlich der Sinn? Was gibt meinem Leben Inhalt? Was stillt meinen Durst? Und jetzt geht Jesus auf die nächste Ebene, indem er sagt, geh hin und hol deinen Mann. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ich weiß, du hast 5 gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Das heißt, es wird nochmal von der allgemeinen, man könnte sagen, philosophischen Ebene, ja, was ist der Sinn des Lebens, wo finde ich lebendiges Wasser, wird es nochmal sehr, sehr persönlich. Wie ist das in deinem Leben? Was ist sozusagen in deinem Leben deine Kernfrage? Was ist der Durst? Was ist das, wonach du dich sehnst? Wir wissen nicht, was es bei dieser Frau war. Es ist darüber sehr viel gepredigt und spekuliert worden und ich will da gar nicht, heute Abend gar nicht weiter darauf eingehen, was bei der Frau nicht stimmte oder doch stimmte. Eine kleine Bemerkung vielleicht, es wird sehr gerne darüber gepredigt, dass das eine sehr sündige Frau war, weil sie irgendwie 5 verschiedene Männer gehabt hat. Nun muss man verstehen, in der Kultur, dass es eigentlich so war, dass die Ehe von Seiten des Mannes aufgelöst wurde. Das heißt, es war nicht die Entscheidung der Frau, dass sie 5 Männer gehabt hat, sondern es war eine Erfahrung, die sie gemacht hat, dass 5 Männer sie weggeschickt haben, wegen irgendetwas. Da gab es verschiedene Ansichten unter den Rabbinen, was also ein ausreichender Grund wäre für eine Scheidung. Ja? Und dann gab es auch Regeln eben, dass man einen Scheidungsbrief ausstellt. Und das war schon relativ gut geregelt. Und die einen hatten also sozusagen strengere Regeln, wann das erlaubt war, und die anderen hätten etwas leichtere Regeln. Aber diese Frau hat offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass sie 5-mal von ihrem Mann weggeschickt wurden. Und vielleicht, ja, jetzt einen hatte, der sagte, ach naja, vielleicht sollte man das gar nicht erst legalisieren, das macht's dann, hält's dann gleich unverbindlicher. Ja. Ich würde es lieber aus dieser Perspektive sehen. Ich glaube, das trifft die Situation der Zeit mehr. Das ist einfach, ja, die Frau eine schwierige Geschichte und schwere Erfahrungen gemacht hat. Und Jesus sie darauf anspricht. Ich glaube nicht, dass er ihren Vorwurf hier machen will, sondern sagt, das könnte sein, dass an dieser Stelle sozusagen die Verwundung deines Lebens ist. Das, was dich wirklich umtreibt. Das, was dich durstig macht. Das, wo du dir Heilung wünschst und dir wünscht, wieder mit dem echten Leben in Kontakt zu kommen. Ja. Und man merkt, wie sie sozusagen jetzt auf dieser ganz persönlichen Ebene sind. Und jetzt passiert etwas Verwunderliches. Nämlich die Frau kommt von dieser Ebene sozusagen jetzt auf die nächste und sagt, Herr, ich sehe, wo ist es? Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also sie merkt, hier begegnen wir ein ganz besonderes. Wir werden nachher sehen, dass sie sogar sieht, es ist der Messias. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt sagt sie etwas, was eigentlich überhaupt nicht hierhin passt. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Was hat das jetzt sozusagen mit dem Thema zu tun? Ja? Ich glaube, es hat viel mit dem Thema zu tun, denn sie merkt, ich komme hier an den Punkt, wo ich irgendwie mit Gott in Berührung komme. Irgendwie ist jetzt hier ein Moment, wo ich Gott ganz nahe bin. Aber ich weiß nicht, ob ihr die gleiche, das kennt, ich kenne das von mir, ich kenne das von vielen anderen, dass gerade da, wo es besonders intensiv wird, haben wir so diese Tendenz auszuweichen und über ganz wichtige Nebensächlichkeiten zu reden. Ja? Und das ist mir ganz oft aufgefallen bei dem Thema Anbetung. Ich rede öfters mal in Gemeinden auch über dieses Thema und ich merke das immer, wenn man über das Thema redet, dass Gott eigentlich sehr, sehr persönlich werden will und fragen will sozusagen, wo ist dein Herz, ja? Wo ist der Punkt, wo du mit mir in Kontakt kommst? Und wir weichen aber aus und sagen, Anbetung ist ein wichtiges Thema. Lass uns mal darüber reden, wie wir das am besten richtig machen. Ist das so richtig, wie die Katholiken das machen auf dem Berg Zion, oder ist es richtiger, wie die Evangelischen das machen in der Erlöserkirche? Ja? Oder noch besser, wie die Griechen das machen in der Grabeskirche? Ja? Oder in Deutschland haben wir immer so diese Diskussion, ist es richtig, dass wir das sozusagen mit der Orgel machen? Ja? Auf den Berge der Orgel oder auf den Berge der Rockband? Ja? Also es gibt immer so sehr, sehr wichtige Fragen, die in den Gemeinden, wenn man das Thema Anbetung anschneidet, ja, dann hat man sofort die Emotionen hoch und es gibt total wichtige und heiße Diskussionen, ja, muss man ein Liederbuch gebrauchen oder eine Folie oder einen Videoprojektor, ja, muss man die Gitarre benutzen oder die Orgel, muss man stehen oder sitzen, muss man die Hände heben oder die Knie beugen oder, also wie ist richtige Anbetung, ja. Und so ein bisschen erinnert mich das an diesen Streit hier zwischen Juden und Samaritanern, denn es war natürlich ein sehr wichtiger Streit. Die Samaritaner hatten ja ihren Tempel da auf dem Gerizim, haben wir gesehen. Die Juden hatten ihren hier. Und deswegen war das ein wichtiger Streit, ob man nun dort oder hier richtig anbetet. Und wenn ich so an das Thema Anbetung denke, dann scheint mir das immer sehr oft der Fall zu sein, dass wir auf so Nebenschauplätze ausweichen. Und das haben wir in vielen, vielen, vielen Gemeinden gibt es da ganz, ganz viele Diskussionen, Komitees, sonst was, die darüber reden, welche Liederbücher braucht man, welche Lieder sind die richtigen, welche Musik darf man machen, was ist zu laut, was ist zu leise. All solche Fragen, die eigentlich von dem Zentrum ablenken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Vermeidungsstrategie, weil man eben ausweichen will, worum es Gott eigentlich geht in der Anbetung. Und deswegen redet man über diese ganzen Äußerlichkeiten. Wirkt der Heilige Geist besser in D-Dur oder in E-Dur? Ja? Und was ist die richtige Anbetung? Wie muss man das machen? Ist es diese CD oder jene CD, die mich in die Anbetung führt? Und ich glaube, dass da eine große Gefahr ist, dass wir das machen, was die Frau hier eigentlich macht, nämlich vom Thema ablenken, weil es uns zu persönlich wird. Jetzt muss ich mal gucken, dann wird hier verquatscht. Aber die Antwort von Jesus ist eigentlich sehr interessant. Weil Jesus sagt, liebe Frau, es ist sehr interessant, was du sagst über die beiden Berge und so. Aber es kommt die Zeit und ist schon da, wo wir weder auf diesem noch auf jedem Berg Gott anbeten werden, sondern im Geist und in der Wahrheit. Mit anderen Worten, wenn ich das mal auf diese ganzen Fragen beziehe, die wir eben gestellt haben, Jesus sagt, es ist eigentlich ganz egal, ob wir Gott auf dem Zions Berg oder in der Erlöserkirche oder im Kleidbuilding bei King of Kings anbeten. Es ist ganz egal, ob wir ihn mit der Orgel anbeten oder mit der Gitarre oder mit dem Schlagzeug oder ganz ohne Instrumente. Es ist ganz egal, ob wir das Feiert Jesus Liederbuch nehmen oder das evangelische Gesangbuch. Ganz egal, ob wir Folien nehmen oder Videobeamer oder Liedzettel. Das ist Gott eigentlich ganz egal. Sondern was ihm wichtig ist, wir sollen anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, wow, das ist wieder eine neue Methode. Ja? Also wir müssen nicht so anbeten und nicht so, sondern so. Nämlich im Geist und in der Wahrheit. Das ist also jetzt die richtige Form der Anbetung, wenn man jetzt also den Geist und die Wahrheit, das im Geist und in der Wahrheit macht. Auch darüber könnte man viel reden und fragen, was das heißt. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit über Gott, die sollte natürlich im Spiel sein, wenn wir Anbetung, wenn wir Gott anbeten, müssen wir wissen, wer er ist, wie er wirklich ist. Es muss der wahre Gott sein und nicht nur das, es muss auch die Wahrheit über ihn sein. Wir beschreiben ihn ja mit unseren Liedern, wir sagen etwas darüber, wer er ist. Aber es muss auch die Wahrheit über uns sein. Das heißt, wir müssen auch echt sein vor Gott, wir müssen unser Herz öffnen, wir müssen zu sagen, vor Gott kommen und sagen, wo bin ich mit allem, was ich bin, mit allem Guten und auch allem Schlechten. Und dann ist Wahrheit im Spiel, die Wahrheit über mich, die Wahrheit über Gott. Und nur so können wir einander näher kommen. Und gleichzeitig ist auch der Geist im Spiel. Und auch da ist es Gottes Geist und unser Geist. Paulus schreibt darüber, dass Gottes Geist uns überhaupt nur hilft, die richtigen Worte zu finden oder überhaupt mit ihm richtig in Kontakt zu kommen. Das ist nichts, was wir von alleine schaffen. Und Paulus sagt das sehr schön. Wenn wir unsere eigenen Worte suchen, dann stammen wir oft nur rum und wissen überhaupt nicht, was wir beten sollen. Aber Gottes Geist hilft unserem Geist auf, sodass wir zu Gott Papa sagen können. Das ist ein sehr schönes Bild, wie die Kommunikation aussieht zwischen Gott und uns. Gottes Geist und unser Geist sind irgendwie miteinander da zugange und sorgen dafür, dass etwas ganz Besonderes und auch etwas Inniges passiert, nämlich dass wir zu Gott Papa sagen können. Also Anbetung im Geist und in der Wahrheit, zwei wichtige Begriffe. Aber die Gefahr ist auch da, dass wir versuchen, daraus eine neue Methode abzuleiten und sagen, jetzt wissen wir, wie Anbetung wirklich passiert. Nämlich so. Und wenn wir genau hinschauen in den Text, dann sehen wir, dass Jesus überhaupt nicht über Anbetung hier redet. Ich habe das schon mal aufgefallen. Also Jesus sagt nicht, so ist die richtige Anbetung. So ist die richtige Anbetung. Er sagt eigentlich gar nicht, dass Gott unsere Anbetung will. Wir denken oft, es wäre so, wenn wir genau hinschauen, sagt Jesus nicht, das ist die Anbetung, die Gott will, sondern, aber es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter, den Vater anbeten, werden im Geist und in der Wahrheit, denn der Vater will solche Anbeter haben. Ich glaube, es ist ein feiner Unterschied, dass Jesus nicht sagt, der Vater will solche Anbetung haben, sondern der Vater will solche Anbeter haben. Ich glaube, das ist eigentlich das, worauf es Gott ankommt. Es ist nicht das, was wir tun, wie wir es tun, oder was wir veranstalten, sondern wer wir sind. Darum geht es Gott. Gott will Anbeter. Gott will nicht unsere Anbetung, die Art von Veranstaltung, die wir machen, die Gesten, die wir dabei gebrauchen, die Lieder, die wir dabei singen. Das ist sicher auch wichtig, aber worum es Gott wirklich geht, ist, zu sagen, die Person, die dahinter steht, unser Herz, das, was wir eigentlich, was wir zu Gott ausdrücken möchten, der wir sind, ob unser Leben auf ihn ausgerichtet ist. Und da will ich zum Ende ganz kurz euch mitnehmen und drei Bilder euch zeigen, dafür, wie wir verstehen können, was eigentlich damit gemeint ist, ein Anbeter zu sein. Bilder, die aus der Bibel kommen, vor allem auch abgeleitet sind aus den Worten, die die Bibel gebraucht, um Anbetung auszudrücken. Und da nehme ich euch mal mit. Das erste Bild, ja, das haben wir schon das war nur so über die verschiedenen Formen der Anbetung, auch unter unseren Prominenten. Manche falten die Hände, manche heben sie und so, aber das war eine andere Geschichte. Eigentlich wollte ich euch dieses hier zeigen, das ist die Domitio, manche kennen sie. Und das ist ein Bild von einer Priesterweihe. Aber es zeigt auch das, was die Bibel eigentlich im Hinterkopf hat, wenn sie das Wort anbeten verwendet. Nämlich das Wort im Hebräischen, Yishtacharot, heißt eigentlich sich flach auf die Erde niederwerfen vor jemand mit dem Gesicht zum Boden. Aber weil das eben eine sehr lange Ausdruck ist, ja, gibt es sozusagen die Kurzform anbetend. Ja. Aber eigentlich müsste man überall, wo das Wort steht in der Bibel, sagen, und er warf sich flach auf den Boden mit dem Angesicht zur Erde vor jemandem, ja, vor Gott. In dem Fall, wenn es Anbetung ist, aber manchmal ist es auch vor Menschen, das werden wir gleich noch sehen. Das ist eines der Bilder oder der Worte, die die Bibel gebraucht, um zu sagen, das ist eigentlich Anbetung. Wenn wir so, wie diese beiden jungen Herren hier, ja, uns sozusagen ganz vor Gott hingeben, unser Leben ihm ausliefern. Und es ist ein altes Bild, das eigentlich aus den Königshöfen des alten Orients kommt. Das war die Art und Weise, wie man einen König begrüßte, wenn man in den Thron sah. Dass man sich niederwarf und sich vor dem König auf den Boden warf und sagte, ja, vielleicht sage ich das gar nicht, dann frage euch mal, was drückt diese Geste für euch aus? Was ist die Symbolik? Das ist Unterwürfigkeit, du bist höher als ich, ja, du bist oben, ich bin unten.
Ganzlos,
ja. Hilflosigkeit, ja, ich bin auf dich angewiesen, ich kann nicht alleine,
das ist ein bisschen ausgeliefert sein.
Ja.
Sagst du, ganze Hingabe.
Ganze Hingabe. Ich gehöre ganz dir. Ich liege dir zu Füßen. Das ist also sozusagen im anderen, im zwischenmenschlichen Bereich auch sicher das, was man sagt ja auch, die Angebetete oder der Angebetete, ich liege dir zu Füßen, das sind ganz andere Dinge, aber die auch, da steckt auch Liebe drin. Ja? Ja, also das steckt sicherlich alles in diesem Wort drin. Demut, mich selber klein machen und Gott groß machen. Ja? Das ist alles in diesem Bild der Anbetung drin und es ist eigentlich eine Lebenshingabe. Also es ist nicht nur etwas, was man macht, indem man ein Lied singt oder indem man ein Gebet spricht, sondern es ist ein Grundausdruck unseres Lebens. Mein Leben gehört dir. Mit allem, was es ist, mit allem, was ich tue, mit allem, was ich sage, liefere ich mich dir aus und gebe sozusagen dir die Ehre dadurch, dass ich mich klein mache und dich groß. Das ist eines der Bilder, die die Bibel gebraucht. Das ist ein anderes Bild, auch nochmal, um das Gleiche eigentlich auszudrücken. Das ist ein alter Anbeter, wie man ihn in den Katakomben von Rom und anderswo in der frühen christlichen Kunst findet. Die sogenannten Oranten, also Anbeter. Und das ist ja eine Anbetungshaltung, die man heute noch witzigerweise auch in ganz verschiedenen Kirchen findet. Also man findet es oft hier, dass die Priester sozusagen so beten, aber man findet es auch bei King of Kings, ja, dass die Leute mit erhobenen Händen stehen. Das ist eine alte Gebetshaltung, die eigentlich heute sich in verschiedenen Formen gehalten hat und die auch etwas ausdrückt. Was würdet ihr sagen, was drückt diese Haltung aus über Anbetung?
Empfangend.
Einmal empfangend, ja, ich bin offen für das, was
kommt.
Aber auch man gibt. Das ist interessant, dass wir beides eigentlich ausdrücken. Ja, man gibt Gott etwas, aber man empfängt auch, man ist offen. Ja.
Und ich öffne mich ganz.
Ich öffne mich für Gott.
Ja. Ich halte nichts fest,
richtig. Ja. Das steckt da alles drin. Und das ist in vielen Bildern, in vielen alten Bildern sozusagen drin, diese Haltung des Ausstreckens. Das ist ein noch älteres Bild. Ja, die älteste Darstellung von Anbetung hier aus dem Land Israel, gefunden worden im Horvat Teman im Süden Richtung Elat, eine Prozession von Anbetern. Und man sieht, wie die alle da ihre Hände heben und auf irgendetwas hinschauen. Ja? Und das hat etwas mit Anbetung zu tun. Das ist eigentlich die Ausrichtung meines Lebens. Was bete ich an? Was ist sozusagen das, worauf ich mich ausrichte? Nun ist das also noch vor der Zeit der Landnahme. Also das ist eine altkananäische Anbetung. Das heißt, wir sehen, Anbetung ist eigentlich auch keine speziell christliche oder jüdische Anbetung, sondern es ist etwas, was Menschen überall machen. Es gibt immer etwas in unserem Leben, worauf wir uns ausrichten, wo wir sagen, das ist das, was in meinem Leben an der Nummer 1 steht, worauf ich schaue. Man könnte sich mal fragen, worauf gucken die alle? Wohin gehen die alle? Ja? In manchen anderen Bildern wird das also ausgedrückt. Hier ist ein altes Bild der Anbetung, ja, aus Ägypten. Da sieht man also, die richten alle ihre Hände da hoch und beten die Sonne an. Ja? Das hat sich auch teilweise bis heute gar nicht groß geändert. Das ist hier eine moderne Autowerbung. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Beten Sie sie an. Ob man da jetzt die Hände heben sollte in diesem Cabrio, weiß ich nicht. Das stimmt, ja. Das gehen wir weiter. Also das sind diese Anbeter. Das heißt, man kann auch in die falsche Richtung anbeten. Ja? Ich kann auch, ja, überlegen, also vielleicht gibt es einen Menschen in meinem Leben, den ich so verehre, dass er eigentlich mein Objekt der Anbetung ist. Oder eben mein Auto, wie wir es gerade in der Werbung gesehen haben. Oder eine bestimmte Idee. Und deswegen hat Anbetung auch immer etwas damit zu tun, in welche Richtung gehe ich eigentlich. Also wen bete ich eigentlich an? Wir haben eben über Geist und Wahrheit geredet. Ja? Nicht jede Anbetung ist gute und richtige Anbetung. Und wenn ihr genau hingeschaut habt, und habt ihr auch gesehen, dass die Überschrift da unten leider seitenverkehrt ist. Also etwas stimmt nicht mit dem Bild. Und eigentlich müsste es so rum sein. Ja? Und das ist das, was wir in der Bibel auch oft haben, dass Anbetung auch ein Ruf zur Umkehr ist. Zum Beispiel in der Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel, wo alle Leute eigentlich Baal anbeten. Und dann kommt Elia und sagt, liebe Leute, ihr betet in die falsche Richtung. Ja? Ihr müsst euch mal umwenden und gucken auf der anderen Seite. Und dann halt endet diese ganze Geschichte mit diesem Gottesurteil auf dem Karmel ja damit am Ende das Feuer vom Himmel fällt. Und dann heißt es, und sie alle fielen auf die Erde und beteten an. Also da ist plötzlich aus falscher Anbetung richtige Anbetung geworden. Auch das ist ein wichtiges Bild. Und jetzt will ich kurz schließen mit einem letzten Bild, das auch über Anbetung redet, und zwar hat es auch mit dem Wort, mit der Wortbedeutung zu tun. Ich habe schon gesagt, das hebräische Wort Eschtachavot heißt eigentlich sich niederwerfen vor jemandem, und es wird nicht nur im Blick auf Gott gebraucht, sondern auch im Blick auf Menschen. Es war die Begrüßung für Könige, es war, wie wir sehen werden, auch die Begrüßung für Freunde. Und jetzt ist es interessant zu schauen, wo dieses Wort eigentlich vorkommt in der Bibel. Und wir merken, dass es an vielen Stellen in einem bestimmten Zusammenhang vorkommt, der sich immer wieder wiederholt. Ich lese die mal vor und ihr hört einfach mal hin. Es ist einmal eine Begegnung zwischen Jakob und Esau. Ihr kennt die Geschichte, Jakob und Esau haben sich gestritten, Jakob musste fliehen, kam nach langer Zeit wieder, hatte große Angst, was passiert, wird mich Esau umbringen oder nicht, kann ich Versöhnung finden bei ihm. Und dann heißt es, Jakob ging vor seinen Leuten her, vor seiner Familie, und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Jakob ging vor ihn her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Hätte ich mir natürlich, ich habe nur den halben Vers rausgeschrieben. Denn es geht eigentlich jetzt weiter an der Stelle. Das heißt, und sein Bruder ging ihm entgegen und umarmte ihn, und sie küssten sich. Also wenn das 1. Mose 33, Vers 3,
Sebastian. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Dieser aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten.
Noch was, danke. Das war der entscheidende Vers. Also er warf sich 7-mal zur Erde, das ist dieses Wort, Rishtacharot. Aber dann passiert etwas, Eva kommt ihm entgegen, hebt ihn hoch, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Sehr spannend. Denn das war nicht das einzige Mal, dass diese Geschichte so endet. 2. Mose 18, Vers 7. Mose und Jethro, das ist also der Sohn und der Schwiegersohn und Schwiegervater, auch keine sehr einfache Geschichte. Da heißt es, da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm zu Boden, also das ist dieses Wort, und küsste ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. 1. Samuel 20, Vers 41. David und Jonathan, zwei Freunde. Da heißt es, da ist diese Geschichte, wo David sich verstecken muss und dann so um die Abschied nehmen. Da heißt es, und dann stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich 3-mal nieder, und sie küssten einander und weinten miteinander. Also ihr merkt, da wiederholt sich etwas in ganz verschiedenen Zusammenhängen, immer wieder das Gleiche. 2. Samuel 14, David und Absalom. Auch eine schwierige Geschichte. Absalom hatte einen Aufstand gemacht gegen seinen Vater, König David. Und dann kam er aber zurück, um seinem Vater wieder zu begegnen. Und dann heißt es, Joab, der Hauptmann von David, ging hinein zum König David und sagte es ihm an. Und der rief Absalom zu sich herein, dass er hinein zum König David kam. Und er fiel nieder vor dem König David auf sein Antlitz zur Erde, und der König küsste Absalom. Und dann noch im 2. Samuel 15, Vers 5, Absalom und seine Untertanen, die Phase Absalom hatte sich zum König gemacht. Und dann heißt es, und wenn jemand ihn nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Immer wieder das Gleiche, da kommt einer an und wirft sich vor jemand in den Staub und macht das alles, was er eben gesagt hat, liefert sein Leben aus, unterwürfig, Hingabe und so weiter. Aber der andere nimmt ihn hoch, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Immer wieder. Und es ist interessant, weil es etwas ausdrückt von dem, was Anbetung auch ist. Und das griechische Wort, was also die griechische Bibel benutzt, um das Hebräische zu übersetzen, das heißt proskineo, und das bedeutet wörtlich übersetzt nach vorne kommen und küssen. Nach vorne kommen und küssen. Und das ist das Wort, was das Neue Testament benutzt für Anbetung. Zu sagen, das ist Anbetung. Genau dieser ganze Vorgang, wo wir zu Gott kommen, unser Leben ihm ausliefern, aber Gott uns nicht sozusagen im Staub lässt auf unserem Antlitz, sondern uns nahe kommt und sozusagen uns küsst und wir ihn. Das ist eine sehr, sehr innige Begegnung. So ähnlich wie bei der Frau dort am Brunnen, wo sie plötzlich merkt, Gott kommt mir hier ganz nahe. Und jetzt bin ich plötzlich angekommen an dem Punkt, wo ich wieder Kontakt habe mit der Quelle des Lebens, mit dem lebendigen Wasser. Ich bin ganz unten oder ganz oben angekommen, je nachdem, wie man es nimmt. Das ist sozusagen, hier kommen wir in Kontakt. Nach vorne kommen und küssen. Und das ist das letzte Bild, mit dem ich aufhören möchte. Ihr kennt vielleicht dieses Gemälde von Rembrandt über die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und das ist nochmal ein Ausschnitt. Hier sehen wir den verlorenen Sohn ganz zerschunden, wie er vor seinem Vater im Staub kniet. Und das ist interessant, dass Jesus genau diese Geschichte erzählt. Ich habe sie mir hier nicht mehr ausgedruckt, aber kann mir Sebastian wieder helfen. Lukas 15. Dort heißt es nämlich, ihr kennt das, der Sohn ist weggerannt von zu Hause, ist am Schweinehirten, Schweineherden hüten. Und dann sagt er, schlug er sich an die Brust.
Ja,
15.
Also 15 der Dritte.
Ja, so ab da, wo er sich an die Brust schlägt und sagt, ich will nach Hause gehen zu meinem Vater und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir.
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin sofort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Taufjünger. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt stand, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
Der Sohn sprach zu ihm. Das war schon alles.
Okay.
Denn wir haben genau da den gleichen, genau das Gleiche. Der Sohn geht in sich und sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen, ich habe gesündigt. Ja, er wirft sich quasi in den Staub mit Worten, aber wahrscheinlich auch äußerlich vor seinem Vater und sagt, eigentlich gehört alles dir und ich habe alles verspielt, ich bin hilflos, ich kann auch nichts mehr machen, ich habe es auch gar nicht verdient. Ja, aber der Vater lässt ihn nicht dort im Staub, sondern nimmt ihn hoch, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und dann geht es eben weiter, er gibt ihm einen Ring und neue Kleider und dann wird gefeiert. Und dann kommen interessanterweise die Äußerlichkeiten nämlich dazu. Dann hören wir plötzlich von lauter Musik, von Tanz und von all diesen wichtigen Dingen, die dann sicherlich wieder dazukommen. Das heißt, wenn wir angekommen sind beim Herz dessen, was eigentlich Anbetung ist, nämlich, dass wir unser Leben vor Gott hingeben und an Gott hingeben, im Alltag, überall, aber ganz speziell auch dann, wenn wir uns Zeit nehmen, ihn anzubeten, dass wir sagen, Gott, hier bin ich, ich bin so wie dieser Sohn, ich bin vielleicht ganz weit weg von dir oder war ganz weit weg, vielleicht mit meinen Gedanken heute ganz woanders, aber jetzt komme ich und werfe mich vor dich hin, ja, wir haben nicht genug Platz in der Kapelle, das zu machen, aber innerlich sozusagen will ich mich auf dich ausrichten, will mich ganz dir hingeben, will mich ganz dir öffnen und meine Hände ausstrecken und ich gehöre ganz dir. Und dann erleben wir, wie Gott uns nahe kommt und wie dieser Vater uns an sein Herz nimmt und küsst. Und das ist genau das Wort, was die Bibel benutzt, proskineo, nach vorne kommen und küssen, um auszudrücken, was Anbetung ist. Und das ist eigentlich im Zentrum das, worum es geht, oder in dem Bild zu bleiben vom Anfang. Von der Oberfläche haben wir uns runtergeschraubt zur Frage, worum geht es eigentlich im Leben, worum geht es in deinem Leben, und dann bist du sozusagen an der Quelle angekommen. Wo ist die Quelle des Lebens? Da, wo wir mit Gott in Kontakt kommen. Da, wo wir uns ihm ausliefern und wo wir diesen Kuss erleben, nämlich die Begegnung mit Gott in der Anbetung. Und von daher kommt dann auch alles andere, welche Lieder wir singen, ob wir nun Folien oder Orgeln benutzen. Das sind aber dann die zweitrangigen Fragen.